Direkt aus Europa, Nummer 448, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Am Mikrofon ist Martin Steinhage. Guten Tag. Vielleicht kennen Sie das. Sie ziehen in eine neue Stadt. Die Stadt ist nicht schön, warnen Freunde und Bekannte. Aber du hast das Meer vor der Tür und du kannst immer frischen Fisch essen. So etwa ist es unserem schleswig-holsteinischen Landeskorrespondenten ergangen. Frischen Fisch, ja, den bekommt man schon in Kiel, aber wo kriegt man Frischware aus der Region her? Johannes Kulms hat Antworten gesucht und gefunden.
Dirk Linzmeier steht vor einer 15 Meter langen Fischtheke bei City, einer Art Supermarkt, der sich insbesondere an Gastronomen richtet. Womöglich ist hier in den Auslagen das breiteste Fischangebot der Stadt.
Also wir haben klassische Fischprodukte wie Seelachsfilet und Lachsfilet, das was jeder sicherlich kennt, von ganzen Fischen, Filetware aus unterschiedlichen Ländern und Regionen.
Linzmeier arbeitet im Vertrieb und ist zuständig für die Fischabteilung. Besonders beliebt sei bei den Kunden die Filetware, weil die so einfach zu verarbeiten sei. Gefragt seien vor allem Kabeljau, Seelachs oder Rotbarsch, aber auch Exoten wie Dorade oder Wolfsbarsch. Im Sortiment sind aber auch Erzeugnisse von schleswig-holsteinischen Binnenfischern, Hecht, Saibling, Forelle. Doch Fische, die von schleswig-holsteinischen Küstenfischern gefangen wurden, sucht man hier vergebens. Dabei gäbe es da durchaus eine Nachfrage, glaubt Linzmeier.
Wenn wir das anbieten können, gehen die Kunden sicherlich auch darauf hin, dass sie sagen, wir möchten gerne regionalen Fisch haben oder Fisch, der hier vor der Haustür gefangen ist. Das ist ja dann bedingt mit dem, was dann eben halt gefangen werden darf. Klar ist da vorneweg der Ostseedorsch, der dort hier steht, was man eben halt beziehen kann. Oder nachher, wenn die Saison wieder losgeht, Hering, Scholle, Butt, was wir dort kriegen. Die klassischen Fische, die wir so kennen, hier an der Küste.
Die Nachfrage wäre also da und das Angebot eigentlich auch. Doch es gibt zwei Gründe, warum der Großsupermarkt und die eher in kleineren Strukturen arbeitenden schleswig-holsteinischen Ostseefischer an dieser Stelle nur schwer zusammenkommen, sagt Linzmeier.
Vertriebsweg und Verfügbarkeit.
Wenn City ein sehr großer Fisch unter den Händlern in Kiel ist, dann ist Künnemann und Sohn ein sehr kleiner Fisch. Doch der ist alt. Seit fast 100 Jahren gibt es das kleine Fischgeschäft. Frisch gefangene Tiere von schleswig-holsteinischen Fischern sind derzeit auch hier nicht erhältlich. Die Engpässe machen sich bemerkbar, so Birgit Müller, Mitinhaberin des Geschäfts.
Der Dorsch, den wir ab und zu mal aus Heikendorf bekommen, ist im Moment so und so sehr knapp. Und da er so und so sehr knapp ist, verzichten wir im Moment auf den Verkauf.
Vergangenen Herbst hatten sich die EU-Fischereiminister darauf geeinigt, die Dorschquote für die westliche Ostsee wird für dieses Jahr um 56% reduziert. Stattdessen bietet ihr Geschäft nun Winterkabeljau aus Norwegen an. Der sei auch ganz lecker, sagt Müller. Was die riesige Fischtheke bei City und das kleine Fischgeschäft Künnemann verbindet, ist die Quelle. Beide beziehen ihren Fisch vom anderen Ufer der Förde, aus dem Seefischmarkt. Das 1948 eröffnete Backsteingebäude liegt direkt am Wasser. Die Uhr geht auf 19 zu und in der knapp 200 Meter langen Halle belädt Jürgen Dittrich seinen LKW.
Ich habe jetzt hier Eis geladen und fahre nach Padburg.
Jeden Abend gegen 19.30 Uhr bricht Dittrich von hier aus auf, fährt über Eckernförde und Flensburg ins dänische Padburg, um sich dort einzudecken.
Seelachsfilet, Rotbarschfilet, Kabeljaufilet, Kabeljau ohne Kopf, mit Kopf, Lachse, Krabbenfleisch übernehmen wir da oben, Doraden, denn so Exoten, sowas wie Thunfisch, Schwertfisch, Papageifisch und sowas, ne?
Teile der Ladung wird er auf dem Rückweg in Flensburg und in Eckernförde ausliefern und dann zwischen 1 und 2 Uhr nachts zurück in Kiel sein. Die große Hektik wird dann im Seefischmarkt aber nicht ausbrechen, denn die fetten Jahre des Fischhandels sind in Kiel längst vorbei. Das war 1948 bei der Eröffnung des Seefischmarktes noch anders. Es gab mehr Fischgroßhändler, aber auch Betriebe, die Fisch be- und verarbeitet haben, erzählt Dittrichs Chef Dirk Schrader.
Das hat sich in den Jahren oder Jahrzehnten jetzt reduziert auf zwei Einzelbetriebe hier am Seefischmarkt, die dann im größeren Stil Import machen und Fachhandel.
Schrader sitzt in seinem Büro im ersten Stock des Seefischmarkts. Er ist Geschäftsführer von Eduard Wiese und Evans Kruse GmbH. Den Fischgroßhändler gibt es seit mehr als 100 Jahren. Den Großteil seiner Fische kauft Schrader heute in Dänemark, denn es gäbe eine Grundregel.
Der Fisch sollte da und verarbeitet, wo angelandet wird, und das behalten wir auch bei wegen der Qualität.
Und angelandet wird in Kiel anders als früher heute praktisch gar kein Fisch mehr. Die Verarbeitungsanlagen, die es vor Jahrzehnten noch an der Förde gab, sind mittlerweile verschwunden. Ebenso die Hochseeflotte, die bis Anfang der 70er Jahre noch draußen am Kai lag. Selbst Fischauktionen gibt es heute in ganz Deutschland nicht mehr. Interessant sind für die norddeutschen Fischhändler vor allem die Auktionen in den Niederlanden und in Dänemark. Und ein Ort, der auf den ersten Blick so gar nichts mit Fischfang zu tun hat.
Wir haben ja die Entwicklung, dass Frankfurt Airport ja mittlerweile über Frischfisch der größte Umschlagplatz geworden ist, was die Flugimporte angeht. Das betrifft letztendlich, was alles an Fisch von der südlichen Halbkugel nach, in diesem Fall Deutschland, importiert wird.
10-15%, so hoch beziffert Schrader den regionalen Anteil. Also Fische, die in Binnengewässern, Teichen und vor der Küste der Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein gefangen werden.
Heute erwartet der Kunde und Verbraucher eine regelmäßige hohe Qualität, gerade hier im Norden, ich sag mal im Land Schleswig-Holstein, zwischen der Nordsee und der Ostsee, ist es wirklich so, dass die Qualitätsansprüche an Frischfisch enorm hoch sind am Frischegrad.
Sind schleswig-holsteinische Fischer und ihre Erzeugnisse also womöglich nicht frisch genug? Das sei nicht das Problem, sagt Großhändler Schrader. Schwierig sei es aber, weil die Fische nicht immer gleich verfügbar seien.
Wir haben ja letztendlich nur eine begrenzte Biomasse an Fisch im Meer schwimmen.
Dagegen dürfte auch Benjamin Schmöde nichts einzuwenden haben. Der 33-Jährige ist Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Fehmarn, die auch 17 Fischer rund um die Kieler Förde vertritt. Schmöde sagt, ein heimischer Plattfisch wie die Ostseeflunder sei in Deutschland nur schwer zu vermarkten.
In Deutschland ist es leider kein Modefisch. Wenn ich mir denn dort mal im Gegenzuge den Lachs zum Beispiel ansehe, der steht auf jeder Speisekarte in Norddeutschland gefühlt in jedem Restaurant. Aber die einheimische Flunder findet man so gut wie gar nicht.
Rund die Hälfte ihres Fangs würden die Fischer an die Genossenschaft und damit via den Auktionen in den Niederlanden auch an den Großhandel geben, sagt Schmöde.
Meine Erfahrungen waren bisher häufig so, dass generell zwar ein großes Interesse im Handel bestand, regionale Ware zu beziehen, es aber meistens daran gescheitert hat, dass wir nicht zusichern konnten, dass wir zum einen 365 Tage im Jahr Fisch liefern können und zum anderen es erhebliche Probleme geben kann, wenn am Montagmorgen der LKW eigentlich den Hof verlassen soll, einen der großen Fachmärkte beliefern soll und wir leider das Problem hatten, dass am Wochenende entweder das Wetter nicht mitgespielt hat oder auch einfach mal der Fang nicht vorhanden gewesen ist.
10%. So hoch ist in etwa auch der Anteil, den schleswig-holsteinische Fischer zum Sortiment von Matthias Lange beisteuern. Das Unternehmen existiert seit 1912 und ist ebenso im Seefischmarkt niedergelassen. Mit seinen orangenen Fahrzeugen fährt das Unternehmen durch die Stadt und verkauft Fisch auf Wochenmärkten, wie an diesem Mittwochmorgen auf dem Exerzierplatz nahe des Kieler Zentrums.
Also wir versuchen natürlich regional viel zu bekommen. Wir arbeiten viel mit unseren hiesigen Fischern zusammen. Hier in Heikendorf, in Mönckeberg, dann haben wir oben einen Schleswig. Von dem beziehen wir dann so wie Dorsch, Heringe, Schollen, Strufbutt, Steinbutt. Also alles, was so aus der Ostsee kommt.
Jörg Lange ist der Schwiegersohn des Firmenchefs, der das Unternehmen zusammen mit seinen Geschwistern führt. Können die Fischer nicht rausfahren, dann müssen Lange und seine Kolleginnen und Kollegen auf ihren Wagen Ware von anderswo anbieten, zum Beispiel Kabeljau aus der Nordsee. Warum ist es nur so schwer möglich, in Kiel frischen Fisch zu bekommen, der vor der Haustür gefangen wird? Oder ist es am Ende alles nur eine Frage der Bequemlichkeit? Denn wer mobil ist und zeitlich ein wenig flexibel, der kann eigentlich ganz einfach an frischen Fisch kommen. Dafür reicht eine Fahrt in einen der kleinen Häfen vor den Toren der Stadt.
Hier vorne ist dann unser Ruderhaus, da wo wir dann die meiste Zeit beim Fischen auch fast verbringen, wenn wir Schleppnetzfischerei machen.
Leif Rönnau ist 31 Jahre alt und Fischer. Sein Kutter Merle, auf dem er zusammen mit seinem Vater rausfährt, liegt an diesem Vormittag im Hafen von Wentorf, rund 20 Kilometer nordöstlich von Kiel. Im Sommer wird es für ihn richtig anstrengend. Arbeitstage von 14 bis 16 Stunden sind dann möglich und das für fast ein halbes Jahr jeden Tag. Ohne Unterbrechung. Denn Rönnau setzt auf Direktvermarktung. Das heißt, er verkauft fast seinen gesamten Fang selber, frisch vom Kutter, direkt an die Kunden, die zu ihm kommen. Und im Sommer zieht das nicht nur Einheimische an, sondern ebenso Touristen.
Also in der Regel stehen wir morgens so gegen 1:30, 2 auf. Dann fahren wir die Netze ziehen. Meistens bis um 7:30 sind wir damit fertig. Dann laufen wir in den Hafen wieder ein und fangen dann an, die Fisch zu verarbeiten. Wir verkaufen meistens zwischen 9 und 12 Uhr. Dann haben wir in der Regel auch, wenn das ein guter Tag ist, eigentlich den Fang schon verkauft bis Mittag. Ja, und dann müssen wir halt noch ein bisschen sauber machen alles und dann fahren wir die Netze wieder setzen. Also dass wir dann so gegen 3 Uhr circa zu Hause sind.
Für Rönnau, der zusammen mit seinem inzwischen 65 Jahre alten Vater 2 Familien ernährt, lohnt sich das. Zwar wird er nicht reich, doch bekommt er mit der Direktvermarktung deutlich mehr Geld, als wenn er den Fang über die Genossenschaft weitergeben würde, zur Auktion in die Niederlande.
Da kriegst du einen Schnittpreis von 1,50 und hier kriegen wir einen Preis von 5 Euro das Kilo.
Es gäbe Kollegen mit deutlich größeren Kuttern, die auf die Masse setzen. Die könnten dann schnell mal 100 Kisten Fang mit heimbringen und anschließend in die Niederlande zum Weiterverkauf geben. Bei ihm seien es dagegen 3 bis 4 Kisten am Tag, erzählt der Vater von 2 Kindern.
Wir sind schon immer so ein bisschen eingestellt gewesen, dass man mit weniger Fisch auch überleben kann, wollen wir so sagen. Dass man da auch mit gutes Geld verdienen kann. Und das ist unser Motto so ein bisschen. Weniger ist mehr.
Der Großteil Rönnaus Kundschaft nutzt das Portal Fisch vom Kutter. Das EU-finanzierte Projekt wurde 2009 ins Leben gerufen und funktioniert recht einfach. Interessierte können hier auf einer ständig aktualisierten Karte sehen, wann und wo Fischer mit ihrem Fang anlanden. Was sie allerdings nicht sehen können, ist, wie viel hat der Fischer gefangen und zu welchem Preis verkauft er seine Ware. Das bedeutet auch, es kann passieren, dass man sich in Kiel ins Auto setzt, 10 oder 20 Kilometer zum Fischer nach Heikendorf, Strande oder Wentorf fährt und der Fisch schon komplett verkauft wurde, sobald man im Hafen ankommt. Zudem fahren die Fischer nicht jeden Tag raus. Auch ist sich Rönnau sicher, dass das Portal Fisch vom Kutter nicht für alle seine Kollegen in Frage kommt. Denn dafür sei die Nachfrage vor Ort dann doch nicht stark genug. Doch viele in der Fischwirtschaft rund um die Kieler Förde meinen, die Initiative Fisch vom Kutter ist eine gute Idee und macht es tatsächlich einfacher, an frischen Fisch aus der Region zu gelangen. Und so endet diese Spurensuche vor allem mit einer Erkenntnis. Kiel ist eine Stadt an der See, in der es sehr kompliziert ist, frischen Fisch aus der Region zu bekommen. Doch unmöglich ist es zum Glück auch nicht.
Kiel, Stadt am Meer, fast ohne frischen Fisch, Johannes Kulms berichtete. Gleich geht es hier im Länderreport um Garnelen aus Bayern. Aus Bayern, fernab der Meere, kommen tonnenweise leckere Garnelen. Dort steht Europas größte Garnelenzuchtanlage. Georg Gruber hat sie besucht.
Das ist für die Füße. Leider müssen wir uns jetzt einmal verkleiden.
Jeder, der die Halle mit den Zuchtbecken betreten möchte, muss zuerst blaue Plastiküberzüge über die Schuhe ziehen, eine weiße Haube aufsetzen und einen weißen Kittel anlegen, wie im Krankenhaus. Auch Fabian Riedl, Geschäftsführer der Krustanova GmbH.
Wir haben relativ hohe Hygienestandards hier, die wir uns aber auch selbst auferlegt haben, weil wir Angst haben, dass natürlich irgendwelche Krankheitserreger in die Farm reinkommen und das wollen wir vermeiden.
Es ist warm in der Halle, 30 Grad bei 70% Luftfeuchtigkeit.
Das ist das Klima, was die Garnelen kennen aus ihrer Heimat.
Verteilt auf 2 Etagen sind 8 Zuchtbecken, jeweils 35 Meter lang und 5 Meter breit. Das Wasser ist einen halben Meter tief. Die Larven beziehen sie aus Florida. Das Futter aus Frankreich in Form von Pellets.
Ausschlaggebend für den Geschmack der Garnele ist sicherlich das Salz im Wasser, das Salzwasser und auch natürlich die Qualität des Futters.
Die Fütterung erfolgt automatisch. Das Wasser befindet sich in einem ständigen Kreislauf. Unter diesen Bedingungen wachsen die Garnelen innerhalb von 6 Monaten auf 15 bis 20 Zentimeter. Wenn sie abgefischt werden, wiegen sie etwa 30 Gramm. Die Garnelen kommen in ein kleines Becken.
Und da kommt Gleichstrom dazu und das bedingt, dass die Garnelen dann sehr sanft wegschlafen. Das ist ja eine absolute Neuheit, weil in Bayern noch nie lebende Garnelen gezüchtet worden sind, sodass wir auch nicht wussten, wie man Garnelen tötet in Bayern. Es gibt keine nationalen Regelungen, weil es jetzt national auch keine Garnelenzuchten gibt. Irgendwer muss anfangen.
Fabian Riedl hat eigentlich Jura studiert. Auf die Geschäftsidee kam er, so erzählt er im Büro, zusammen mit einem alten Schulfreund, einem gelernten Lebensmitteltechniker, der bei sich zu Hause Flusskrebse züchtete.
Das habe ich eines Tages gesehen, war davon absolut begeistert, was der in seiner privaten Wohnung aufgebaut hat. Und von dieser Idee haben wir dann die Idee entwickelt, im Grunde Garnelen zu züchten.
Ihr Ziel? Ein frisches Produkt, regional erzeugt in artgerechter Haltung mit hochwertigem Futter, frei von Antibiotika. In der von außen silbergrau glänzenden Halle im kleinen Gewerbegebiet von Langenpreising stecken Fördermittel des Europäischen Fischereifonds, der EU und des Freistaates Bayern sowie Kapital von einem Investor aus der Lebensmittelbranche.
Eine normale Supermarktgarnele wird in Asien ungefähr in 4-5 Monaten aufgezogen, wird dann in Eisblöcken gefroren auf Frachter geladen, die dann über Monate auf den Weltmeeren unterwegs sind, nach Europa importiert werden und dann ungefähr nach durchschnittlich 6,4 Monaten in Deutschland ankommen. Dann werden sie teilweise wieder aufgetaut, weiterverarbeitet, ein zweites Mal eingefroren, das nennt sich dann Double Frozen, und kommen dann in unseren Handel mit einem Haltbarkeitsdatum von ungefähr einem Jahr.
Die bayerischen Garnelen werden nicht tiefgefroren und sollten innerhalb von 5 Tagen gegessen werden. Krustanova liefert in der Region München fangfrisch am gleichen Tag. Es gibt die Garnelen aber inzwischen auch deutschlandweit in Fischgeschäften, einigen Supermärkten und im Onlineshop. Jeden Freitag kann man sie sich nach Vorbestellung auch selbst abholen, vor Ort.
Ja, wir kommen da aus der Nachbarschaft und die Tochter hat die schon bestellt und das ist eine feine Sache. Und jetzt haben wir gesagt, Wochenende ist, da leisten wir uns auch mal was Gutes.
WDR 5 Lebenszeichen. Die Stimme, die nie schweigt. Das Gewissen. Von Irene Denzer-Vanotti.
Es gibt Untersuchungen, dass schon sehr früh in der Entwicklung eines Kindes, man sagt schon ab dem Alter ein Jahr, ein Gefühl des Kindes da ist für gerecht und ungerecht, zum Beispiel für richtig und falsch, wenn ein Kind oder eine Puppe, man macht das oft mit Experimenten, mit Puppen, die da etwas tun, wenn sich die falsch verhalten, wenn die an eine andere Puppe schlagen, ein anderes Kind schlagen oder nichts teilen, dass dann schon sehr kleine Kinder merken, da stimmt etwas nicht und die gerechte Puppe gegenüber der ungerechten Puppe bevorzugen.
Rainer Erlinger beantwortet jede Woche eine Gewissensfrage im Magazin der Süddeutschen Zeitung.
Aber, und das steht genauso in der menschlichen Entwicklung, die Kinder wissen das zwar, aber trotzdem sind sie, und das wissen alle, die mit kleinen Kindern zu tun haben, ziemliche Egoisten, die auf der anderen Seite zwar vielleicht wissen, dass es ungerecht ist, aber ihnen trotzdem zwei Lollis lieber sind als einer und einen abgeben. Wenn man mich fragt, ob ich mehr Geld haben möchte oder weniger, dann neige ich auch dazu, dass ich mehr Geld haben möchte. Aber trotzdem muss es dabei bleiben, dass man das abgleicht mit dem, was man für richtig und für falsch hält.
Gewissen. Das Wort ist eine Übersetzung des lateinischen conscientia, Mitwissen.
Da ist eine Instanz im eigenen Sein oder im eigenen Denken oder im Kopf da. In der Antike hat man es im Herz lokalisiert, heutzutage macht man es dann eher im Kopf, im Gehirn, die das eigene Tun beobachtet und eben alles genau mitweiß und deswegen dann auch etwas dazu sagen kann.
Es wirkt auch in die Zukunft. Drängt, etwas zu tun, was der Mensch für richtig hält, wofür er sogar sein Leben einsetzen würde. Das scheint die großzügigere, auch klügere Intervention dieser seltsamen inneren Stimme zu sein. Im besten Fall verbindet sie Intuition, Selbsterkenntnis, Weltverstehen, Gefühl, Verstand und Glauben.
Hier stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.
Diesen Satz soll Martin Luther vor dem Reichstag in Worms im Jahr 1521 gesagt haben. Er gilt damit als einer der ersten Menschen in Europa, der öffentlich sein Gewissen zum Maßstab seines Handelns gemacht hat. Er hielt es für Gottes Werkzeug und riskierte sein Leben dafür. Adrian Tillmanns begleitet als Gefängnispfarrer Männer, die schwere Verbrechen begangen haben. In der Haftanstalt Werl sitzen ausschließlich Männer ein. Manchmal scheint es Adrian Tillmanns, als verlange die Tat selbst ihre Sühne. So war es im Herbst 2015 in Karlsruhe, wo sich ein Mörder 28 Jahre nach der Tat gestellt hat. Er habe sein schlechtes Gewissen nicht mehr ertragen. Und so war es bei einem Gefangenen, den Adrian Tillmanns betreute.
Mir ist nur ein einziger Fall bekannt. Da ist ein Mensch, der ist 9 Jahre lang nicht erwischt worden. Und ich weiß genau, wir haben 1-2 lange Gespräche gehabt über dieses Thema, wie er sich eigentlich gefühlt hat in diesen 9 Jahren. Also er hat immer gedacht, dass sie irgendwann kommen. Der hat immer gedacht, dass er das nicht mehr aushält. Also das war wie so ein ständiger Begleiter.
Dennoch gilt, es wäre besser gewesen, sein Gewissen hätte vor der Tat rebelliert und ihn an dem Verbrechen gehindert. Die Opfer litten vermutlich länger als 9 Jahre. Die Beobachtung des Gefängnispfarrers zeigt aber, dass das Gewissen eigene Maßstäbe kennt. Es widersetzt sich dem scheinbaren Interesse eines Menschen, nicht bestraft zu werden.
Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, sagt der römische Dichter Ovid.
Ich halte das Gewissen tatsächlich für eine gefährliche Sache. Wenn man sich beim Gewissen nur auf sich selbst und seine Überzeugungen beruft, dann hat man immer die Gefahr, dass man vielleicht auch irrt dabei. Und das ist das Problem des Gewissens. Wenn ich das nur alles mit mir selbst ausmache, unterliege ich der Irrtumsmöglichkeit eines Menschen, und die ist relativ hoch.
In katholischen Ländern ist das Leben bunter und emotionaler. Im Protestantismus, unter anderem aus Martin Luthers Gewissensentscheidung hervorgegangen, ist der Mensch Gott verantwortlich. Das Gewissen wacht darüber, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Im Katholizismus scheint Gott ferner. Er kümmert sich nicht um jede Verfehlung. Maria und die Heiligen bilden eine Brücke zu ihm. Übertretungen der Gebote lassen sich beichten. Wer in der Fastenzeit Fleisch essen will, versteckt es im Teig. So sind einst die Maultaschen, vielleicht auch die italienischen Ravioli entstanden.
Manche sind so belastet von Dingen, die sie erlebt haben und die sie gemacht haben, dass sie es beichten müssen.
Der Gefängnispfarrer Adrian Tillmanns hört jeden Tag Männern zu, die eine Straftat begangen haben. Manchmal hört er auch die Beichte.
In der Seelsorge kommt es auch vor, ist aber nicht reinweg nur auf diese eine Tat, die jetzt gerade abgesessen wird, beschränkt. Also es kann ja durchaus im Leben noch viel, viel Schlimmeres passiert sein als die letzte Geschichte. Ja, also von daher bin ich da offen für. Und wenn sich dann was regt, ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz viele, die haben ständig Albträume und können schlecht schlafen. Also wenn eine innere Not entsteht, dann regt sich etwas und dann ist das Bedürfnis sehr groß zu sprechen.
Am meisten schämen sie sich vor ihrer Familie, vor allem ihren Kindern. Manche möchten nicht, dass ihre Kinder sie besuchen. Mauern, Riegel, Schlösser, überwachte Gespräche in einem Besucherzimmer. Das versuchen viele Gefangene ihren Kindern zu ersparen, selbst wenn sie sich nach ihnen sehnen. Und dann ist da auch noch Gott, dem manche ihre Tat, ihren Lebensweg erklären möchten.
Das ist ja sozusagen die Instanz, vor der man ja auch sein Gewissen hat. Also man ist ja nicht nur den Mitmenschen verantwortlich, sondern auch Gott gegenüber. Das ist sozusagen eine doppelte Instanz. Als gläubiger Mensch denkt man sich ja einen Gott, der nichts sieht und der möglicherweise noch eine andere Gerechtigkeit hat als die bloß irdische. Und von daher glaube ich schon, dass man sich in besonderer Weise verpflichtet fühlt und sich auch schlecht fühlen kann, wenn man Dinge tut, die man vielleicht nicht tun sollte.
Der Gefängnisseelsorger hilft den Tätern, Worte für ihre Tat zu finden.
Wir sind eine Wortreligion und wir wissen, dass das Wort heilen kann.
Das erlebt Adrian Tillmanns, wenn er mit den Menschen in der Haftanstalt betet.
Was tun wir anderes im Gebet, wenn ich das mal so ein bisschen frommer sagen darf? Nichts anderes als das auszusprechen, was gerade vielleicht auch auf der Seele liegt, wo sich das Gewissen regt. Ja, und wenn es gut läuft, sagen wir ja auch schon mal Danke für gewisse Dinge.
Rainer Erlinger, der viele Gewissensfragen beantwortet, hält es für wichtig, dem Gewissen beizubringen, sich im richtigen Moment zu melden.
Das so weit zu schulen, dass es eben nicht erst im Nachhinein sich melden sagt, das hättest du mal besser nicht gemacht, sondern eben so weit mitläuft, dass es auch schon während und vor der Handlung sagt, nein, das lieber nicht und doch tu das. Das Gewissen kann ja auch fordern, etwas zu tun, zum Beispiel jemandem zu helfen. Jemanden zu sehen, der in Not ist und dem nicht zu helfen, kann er ebenso ein Falsch sein und damit auch eine Ursache eines schlechten Gewissens, wie etwas zu tun, was falsch ist.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Redaktion Christina Maria Purkert. Ein Manuskript zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter wdr5.de und dort weiterklicken bis zum Lebenszeichen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe direkt aus Europa Nummer 447. Wien tut viel für seine Bürger und auch für deren Kinder. In allen Stadtteilen gibt es mindestens eine öffentliche Bibliothek und in jeder Bibliothek gibt es auch eine Abteilung für die Kinder. Besonders groß ist die Kinderbuchabteilung in der neuen Hauptbücherei der Zentralbibliothek in der Nähe vom Westbahnhof. Die Leiterin der Kinderbuchabteilung ist stolz darauf, dass sie da auch Kinderbücher in vielen Fremdsprachen haben, damit die Kinder auch in ihrer Muttersprache lesen lernen. Denn wer seine Muttersprache trotz der deutschsprachigen Umgebung gut kann, der lerne auch gut Deutsch. Sie hat 3 Söhne und ist davon überzeugt, dass man auch Jungen fürs Lesen begeistern kann. Eine ihrer Mitarbeiterinnen spricht als Muttersprache Türkisch. Sie bestelle türkische Kinderbücher für die Bibliothek direkt in der Türkei. Albanische und rumänische Kinderbücher habe ihr eine Freundin mitgebracht, die da mal beruflich zu tun gehabt hat. Natürlich haben sie auch russische Kinderbücher und Bücher in den Sprachen der Nachbarn, also Ungarisch, Tschechisch und Slowakisch, aber auf Slowakisch nur wenige. Wichtig geworden seien in den letzten Jahren vor allem Arabisch und Farsi, aber japanische Kinderbücher haben sie auch. Wien besteht aus 23 Bezirken. Im 15. und 16. Bezirk leben viele, die zugewandert sind, während im 7. und 8. Bezirk, den Innenstadtbezirken Neubau und Josefstadt, viele wohnen, denen es finanziell gut geht. Alle Wiener Bürger erreichen innerhalb von 20 Minuten einen Wald, denn in Wien gibt es 16.000 Hektar Wald. Nur die Hälfte der Fläche von Wien ist für Häuser und Straßen da. Die andere Hälfte besteht aus Wasserflächen, Wiesen, Weinbergen und Wäldern. Da können die Bürger sich gleich in der Nähe erholen. Aber wo der Wald zum Naherholungsgebiet wird, da muss die Stadt auch für Sicherheit sorgen. Da darf kein Baum auf den Weg fallen. Deshalb müssen alle Bäume, die auf einen der insgesamt 880 Kilometer langen Wege fallen könnten, mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden, und das muss genau protokolliert werden, um nachweisen zu können, dass diese Bäume standsicher sind und für die Erholungssuchenden keine Gefahr darstellen. Dieser Kontrollbereich geht rechts und links von allen Wegen so weit, wie die Bäume da hoch sind. Wer aber nicht auf den Wegen bleibt und in den Wald hineingeht, muss für seine Sicherheit selber sorgen. Der Wald gehört der Stadt, also den Wiener Bürgern. Um den Wald kümmern sich die Förster im Auftrag der Stadt, also im Auftrag der Bürger. Die sind die Besitzer, aber die können mit ihrem Besitz nicht machen, was sie wollen, wie ein privater Waldbesitzer. Die Förster sagen den Bürgern, was sie im Wald machen dürfen und was nicht. Sie verwalten den Wald für die Waldbesitzer, also für die Bürger. Wenn Sie den Bürgern etwas verbieten, müssen Sie ihnen den Grund dafür erklären. Dazu sind Sie verpflichtet. Da das Gemeinschaftsbesitz ist, kann kein einzelner Bürger sagen, das gehört mir und damit kann ich machen, was ich will. Wien wächst um 40.000 Menschen im Jahr und ist inzwischen die zweitgrößte deutschsprachige Stadt Europas. Aber Wasser gibt es genug, auch wenn Wien noch weiter wächst, denn die Wiener verbrauchen nicht mehr so viel Wasser wie früher. Die Wasserversorgung ist Sache der Stadt. An eine Privatisierung ist nicht zu denken. Damit immer genug Wasser da ist, wurde schon 1870 bis 1873 von einem Londoner Unternehmer ein großer unterirdischer Wasserbehälter gebaut. Zum Baubeginn kam Kaiser Franz Josef I. persönlich. Für die Wasserversorgung braucht man sehr wenig Energie. Das Wasser kommt aus den Quellgebieten 100 Kilometer weit ohne Pumpen, nur im freien Gefälle. Nach 24 Stunden ist es in der Stadt. Das klare Quellwasser ist im Sommer sehr erfrischend. Seine Temperatur liegt bei etwa 10 Grad. Wenn man es trinkt, könnte man denken, darin wären gerade noch Eiswürfel geschwommen. In den Quellgebieten wird sehr darauf geachtet, dass man reines Wasser bekommt, sodass man es in Wien nicht aufzubereiten braucht. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 447. Danke.